Abgründe. Der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und neben mir sitzt der Alexander Brock.
Grüß dich, Franziska.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, sehr gerne.
Ich habe dich gefragt, Mensch Alex, hast du einen Fall für mich? Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe einen. Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem ausgebrannten Wohnmobil? Und ich habe gesagt, nee, keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ist mir aufgefallen, oh wow, das ist ein sehr bekannter Fall. Der war bei Aktenzeichen XY. Es gibt sehr viel Berichterstattung drüber.
Sehr viel.
Und von dem erzählen wir euch heute. Und zwar ist es, ich liebe sie nicht so sehr, es ist aber ein Cold Case.
Also, warum magst du keine Cold Cases?
Ich hasse es, wenn Dinge nicht abgeschlossen sind und wenn man nicht weiß. Ich mag Sachen, wenn sie aufgeklärt, abgeschlossen in trockenen Tüchern. Cold Case, da ist immer so dieses Fragezeichen, warum hat es jemand gemacht, was waren die Beweggründe?
Und der Täter oder die Täterin läuft frei herum.
Genau, das stört mich jetzt auch, aber die Frage nach den Beweggründen ist irgendwie für mich, brennt mir unter den Nägeln, damit kann ich nicht umgehen. Das Warum. Wir befinden uns heute am 8. Juni 1997 und zwar richtig früh in den Morgenstunden. Mhm. Es ist kurz vor 1 Uhr am Morgen und auf einem Waldparkplatz Moserbrücke. Das ist in der Nähe von Altenfurt, zwischen Altenfurt und Fischbach, oder?
Genau, das ist in der Nähe von Altenfurt, in der Nähe vom Autobahnkreuz Nürnberg Ost, soweit ich weiß.
Mhm. Genau, da steht ein Wohnmobil in Flammen. Schnell sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Was für ein Bild bietet sich Ihnen
das? Also zwei Frauen haben das Feuer entdeckt und haben die Polizei oder den Notruf gewählt. Und die Feuerwehr Fischbach rückt an. Nein, die Feuerwehr Altenfurt. Ich glaube, beide freiwilligen Feuerwehren rücken erstmal an, um zu löschen. Und ein verheerender Brand, ein Wohnmobil in Flammen. Soweit ich weiß, ein Mercedes mit Westfalia-Ausbau. Das haben die späteren Ermittlungen auch ergeben und es war dann auch doch noch zu erkennen. Und die Feuerwehrleute löschen und löschen und löschen und dann, als der Brand gelöscht war, blicken sie in den Wagen und da liegen zwei Leichen. So, jetzt haben wir es also nicht mehr nur mit einem Fall zu tun, der die Feuerwehr tangiert, sondern eben auch die Polizei. Zwei Leichen, die, ja gut, verkohlte Leichen, man kann jetzt im ersten Moment nicht erkennen, war es ein Unfall, sind sie im Wohnmobil umgekommen oder war es unter Umständen möglicherweise sogar ein Gewaltverbrechen. Das alles ist offen, die Kripo wird gerufen und die Ermittlungen laufen an.
Genau, und über das Autokennzeichen gelingt es dann der Polizei auch, die Opfer zu identifizieren.
Genau.
Wer sind denn die beiden, die im Wohnmobil gefunden worden sind?
Also das Autokennzeichen, das war ja noch Gott sei Dank zu sehen. Es hatte das Kennzeichen VB-13-JK und das war zu dem damaligen Zeitpunkt eindeutig ein niederländisches Kennzeichen. Und wir sind in einer Zeit, da gab es noch kaum noch Handys, es gab noch keinen Euro, es wurde mit Mark bezahlt und auch die Kennzeichen sahen auch noch nicht so aus, so europäisch wie heutzutage. Also es war ein, ich glaube, gelbes Kennzeichen mit schwarzen Ziffern und Buchstaben, genau. Und darüber hat man dann identifiziert, wer es war. Die Polizei hat Kontakt aufgenommen zu einer Familie L und in einem Ort nicht weit weg von der deutschen Grenze. Und es waren die Töchter dran am Apparat, eine Tochter von dreien, die gesagt haben, ja, das ist das Auto unserer Eltern. Trus, die Frau, also die Mutter, 61 Jahre alt und Harry L. 63 Jahre alt.
Und wer waren die beiden? Was sind das für Menschen?
Du meinst die beiden, das Ehepaar? Mhm. Es waren Menschen, die zu einem größeren Urlaub aufgebrochen sind. Ende Mai sind die losgefahren mit ihrem Reisemobil, mit ihrem Camper und wollten die Alpenstraße entlangfahren im Süden Deutschlands. Und deswegen waren auch die Töchter recht verwundert, warum. Sie waren erstmal natürlich total schockiert. Also das geht natürlich, das war ein Riesenschock. Aber es war insgesamt, die Ermittler hat es dann schon auch verwundert, warum jetzt dieses Wohnmobil in Nürnberg steht. Denn auf dem Urlaubsplan war Nürnberg eben nicht vermerkt. Die beiden waren Rentner, sie haben sich's gut gehen lassen wollen, sie wollten ihren Lebensabend damit verbringen, viel zu reisen und hatten wohl auch einiges auf die Seite gelegt. Der Harry L. hat eine Firma gehabt, irgendwas mit Bremsen, und diese Firma gab er wohl Jahre zuvor ab und da ist wohl einiges übrig geblieben an Geld und wollten eben den Lebensabend gemeinsam verbringen, eben mit Reisen. Das Wohnmobil hatten sie gekauft und es war eben diese Tour geplant. Ja, und da steht jetzt nun dieses brennende Wohnmobil in Nürnberg-Altenfurt oder auf einem Waldparkplatz bei Altenfurt und da drinnen liegen die verkohlten Leichen dieser beiden Menschen.
Schnell ergibt sich eigentlich, dass es sich nicht um den Unfall gehandelt hat.
Genau.
Wie ist denn der Brand entstanden?
Es ist eine Frage, wie der Brand entstanden ist, aber auch die Frage nach, wie kamen denn die Ermittler darauf, dass es sich hier um ein Gewaltverbrechen handelt. Also es kam zur Obduktion. Und die Obduktion fand damals noch am Westfriedhof hier in Nürnberg statt. Und die Obduktion ergab, den beiden Menschen wurde die Kehle durchgeschnitten. Und die beiden Menschen haben Schusswunden. Man fand ein Projektil im Kopf des Mannes von Harry und ein Projektil im Brustbereich der Frau. Da war also, wie gesagt, auch relativ schnell, ich glaube, das hat nur Stunden gedauert, die Obduktion ist recht schnell angelaufen und nach wenigen Stunden war klar, hier ist ein Schwerverbrechen begangen worden. So, wie ist das Wohnmobil in Brand gesetzt worden? Der oder die Täter, bis heute weiß man eigentlich nicht, ist es ein Täter gewesen, waren es mehrere, hat dieses Wohnmobil mit den Gasflaschen des Wohnmobils in Brand gesetzt. Also das Gas geöffnet und ausströmen lassen und damit das Feuer entfacht.
Die beiden Reisenden, die haben nicht sogar mit Karte gezahlt. Die hatten ihr Geld in den verschiedenen Währungen dabei, durch die Länder, die sie bereisen wollten oder die sie bereist haben. Mhm. Was hat denn der Täter, beziehungsweise was haben die Täter denn erbeutet?
Also, wie du schon sagst, sie hatten ganz viel Bargeld dabei. Es war auch, die Familie, also dieses Ehepaar, hat auch ungern mit Karte bezahlt. Ich weiß auch gar nicht, ob das damals so schon üblich war, dass man da mit Kreditkarten bezahlt hat. Also es waren ganz viele verschiedene Währungen. Wie gesagt, den Euro gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht für die Länder, die sie bereisen wollen. Da war wohl Frankreich mit dabei und auch Österreich. Es gab Franc und eben Schilling und die deutsche Mark zu dem Zeitpunkt. Dieses Geld hat gefehlt, also wie auch diverse andere Gegenstände. Und was verwunderlich war, ist, dass der Täter. Deswegen ist auch die Frage nach, war es ein Raubmord oder nicht, bis heute nicht richtig geklärt, denn diverse Gegenstände, die auch durchaus einen Wert haben, blieben auch im Wohnmobil liegen. Also zum Beispiel war es so, dass Schmuck von der Frau die Polizei später dann den Töchtern übergeben hat. Ja. Eine Brieftasche wurde auf dem Weg Richtung Stadtrand von Nürnberg, also die Brieftasche des Harry L. wurde dann irgendwo am Straßenrand gefunden. Also der Täter hat sich einige Gegenstände dann auch entledigt auf seiner Flucht. Darunter ein Brillenetui, die Reisepässe der beiden Opfer, worauf sich die Ermittler bis heute keinen Reim machen können. Ja, also und in diesem Geldbeutel war eben auch Geld drin, also ein Teil des Geldes. Einen anderen Teil hat er wohl auch dabei gehabt, noch der Täter.
Das Ehepaar soll ja nicht nur Geld dabei gehabt haben, sondern auch eine Geige, die sie schätzen lassen wollten. Ergibt sich daraus ein mögliches Tatmotiv?
Also nur schwer, weil die Geige lag verkohlt eben auch im Wohnmobil drin. Man hat also die Saiten und und weitere Teile dieser Geige noch gefunden. Die mag durchaus sehr wertvoll gewesen sein, aber was soll das für ein Motiv gewesen sein? Raub? Kann es nicht sein. Die Geige lag ja verkohlt drin. Der Täter hätte sie vorher rausnehmen müssen. Sie wollten tatsächlich die Geige schätzen lassen in Mittenwald, weil Mittenwald in Oberbayern ist ein Ort der Geigenbauer und da eben sind die Experten und haben sich da vielleicht was versprochen. Vielleicht die Ermittler haben auch später halb Mittenwald auf den Kopf gestellt und dort auch die Geigenbauer und alle, die damit zu tun haben, auch befragt, ob ihnen diese Geige bekannt vorkommt, ob ihnen die Personen Truss und Harry L. bekannt vorkommen. Aber diese Ermittlungen und Befragungen liefen ins Leere.
Was mir bei der Recherche noch aufgefallen ist, du hast ja vorhin schon, wir haben ja über die Art gesprochen, wie die beiden getötet worden sind. Die sind erschossen worden, er in den Kopf, sie in den Brustbereich und dann wurden ihnen beiden die Kehle durchgeschnitten.
Ja.
Nicht nur ihr, wo man sagen kann, gut, vielleicht hat sie noch gelebt, sondern auch ihm, obwohl er eine Kugel im Kopf hatte. Mhm. Also es ist schon eine besonders brutale Art, wie mit den beiden Opfern umgegangen worden ist. In unserer Berichterstattung gab es eine Spur oder da wurde eine Spur gesucht auf zwei Täter. Beide waren aus dem Gefängnis ausgebrochen. Der eine war ein russischer Staatsbürger, der andere ein Ukrainer. Was mir aufgefallen ist in der Berichterstattung, so im super starken Kontrast, wie man das heute machen würde, diese Fixierung auf diese osteuropäischen beiden Verdächtigen, das wie sie so im Nachgang, als ich habe das gelesen, mir hat es die Fußnägel teilweise hochgerollt. Also so diese, das war so richtig. Also heute würde ich sagen, das war rassistische Suche nach irgendwelchen Leuten, zu sagen, ja, super brutal, das müssen irgendwie Osteuropäer gewesen sein, die das gemacht haben. Da haben wir doch diese zwei Gefängnisausbrecher, die waren es doch bestimmt. Also wie siehst du das so in der Rückblende?
Ja, also klar, man hat äußere Merkmale herangezogen, wie man sich so Menschen aus dem osteuropäischen Raum vorstellt.
Ich gehe da mal genau
in die Vergangenheit, um da mögliche Zeugen dazu zu bewegen, was zu erzählen oder so. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Hobby-Detektiv, der dann meint, er hat jemanden gesehen, auf dem diese Beschreibung genau passt. Und es geht schon in Richtung Racial Profiling in meiner Ansicht nach, denn äußere Merkmale, man kann das überhaupt in einem Zeitalter, wo die Gesellschaften bunt sind und multikulturell, kannst du solche Jagden eigentlich in Anführungszeichen nicht mehr machen. War früher auch schon verkehrt, in meinen Augen war das völliger Humbug und wurde der Verdacht auf Menschen gelenkt, die damit überhaupt nichts zu tun haben, was sich ja dann auch bestätigt hat.
Genau, also zur Ehrenrettung der Polizei muss man vielleicht sagen, dass die Schusswaffe, die verwendet worden war, wohl eine Art war, die auch im Bürgerkrieg eingesetzt worden ist.
Ja, sagen wir so, ist die Schusswaffe, man hat die durch die Projektile, die man gefunden hat, dann auch am Tatort, die Hülsen, konnte man feststellen. Es gibt da beim LKA Spezialisten, die genau feststellen können, zu welcher Waffe diese Patrone gehört hat, also aus welcher Waffe die Projektil abgefeuert wurde. Und zwar nicht nur, also es handelt sich hier, vielleicht sollte man das jetzt mal zwischendrin sagen, es handelt sich hier um eine Tokarev TT-33 Kaliber 7.62, eine russische Armeewaffe, die im osteuropäischen Raum sehr verbreitet war, vielleicht auch heute noch, keine Ahnung. Das hat man herausgefunden, wie gesagt, über die Hülsen, über die Projektile. Und man kann aber auch feststellen über die Untersuchungen, also über diese Spezialuntersuchungen beim LKA, dass es nur eine bestimmte Waffe dieses Typs Tokarev gewesen sein kann. Also nur eine Waffe. Es können nicht mehrere Waffen dieses Typs gewesen sein, sondern nur diese eine Waffe kann. Es gibt nur eine ganz konkrete Waffe, aus der diese Projektile abgefeuert wurden. Und das geht anhand von Schleifspuren, die man feststellt, die ganz typisch nur für eine Waffe ist oder sind. Mhm.
Gut, das ist so jetzt der auf der Habenseite. Was allerdings halt auch passiert ist im Rahmen dieser Fahndung, ist, habe ich gelesen in einem unserer Artikel, dass mal aus einem Linienbus 4 Jungs rausgezogen worden sind und dass da die Polizei mit Maschinengewehren reingestiefelt ist, den Bus angehalten hat, die 4 Jungs rausgezogen, weil irgendjemand gesagt hat, das könnten die gewesen sein. Und das ist dann schon, das geht dann schon in so eine Richtung, wie man es heute vielleicht nicht mehr macht.
Ja. Ja, das ist das, was ich gesagt habe, werden Menschen, das sollte man auch nicht machen. Eine Methode, die vielleicht noch aus der RAF-Zeit irgendwie in manchen Köpfen irgendwie vorschwebt, sollte man auf keinen Fall machen. Und es hat sich ja wie dann auch herausgestellt, dass hier Unschuldige in den Fokus gerieten.
Genau, also die zwei Verdächtigen, die aus dem Gefängnis ausgebrochen waren, die konnten es nicht gewesen sein. Die waren zu der Zeit ganz woanders. Deswegen hat man das dann auch gleich wieder verworfen. Jetzt ist es so, dass sich während dieser Ermittlungen die Frage gestellt hat, okay, man hat den Wohnwagen in Nürnberg gefunden, aber ist das auch der Tatort? Man findet, glaube ich, circa 11 Tage oder 10 Tage nach der Tat heraus, dass es nicht der Tatort ist.
Da wird es dann interessant.
Genau, da wird es dann interessant. Wo haben wir denn den Tatort?
Also zunächst ging man davon aus, dass der Waldparkplatz bei Altenfurt auch der Tatort ist. Dann aber, als die Mordkommission hier in Nürnberg Kontakt aufgenommen hat, mit den Hinterbliebenen in den Niederlanden, hat sich herausgestellt, also wir sind jetzt am 7. Juni 97, das war der Tattag. Aufgefunden wurden die beiden in ihrem ausgebrannten Wohnmobil sozusagen am 8. Juni um 0.50 Uhr. Eine Tochter oder war es der Schwiegersohn, ich weiß es nicht genau, hat berichtet, dass die beiden, also Truss und Harry L., die beiden Opfer, noch um zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr angerufen hatten in den Niederlanden, und zwar nicht von Nürnberg aus oder um Nürnberg herum, sondern sie waren in Marquardtstein. Das ist im Chiemgau, nicht weit weg vom Chiemsee im Kreis Traunstein. Und das hat die Ermittler dann schon sehr, sehr stutzig gemacht, weil sie hatten ja nicht vor, nach Nürnberg zu fahren, sondern sie wollten die Altenstraße entlang fahren. Und man hat auch den Todeszeitpunkt auch mittlerweile feststellen können. Und das Ganze waren Belege dafür, dass der Auffindeort in Nürnberg nicht der Tatort sein konnte. Also hat man den Fall weitergegeben an die Kripo Traunstein, und die Polizei dort hat angefangen zu recherchieren, zu ermitteln und kam dann auch tatsächlich auf den Tatort.
Erzähl was über den Tatort. Ja,
also der Tatort, das ist am Waldrand in der Natur, nicht weit weg von Traunstein. Wir sind in einem kleinen Ort, nennt sich Litzelweilcher Hölzel. Und das sind vielleicht zwei, drei Bauernhäuser, ein paar Einfamilienhäuser. Daneben ein Flugplatz, ein kleiner Segelflugplatz. Und hier muss das Wohnmobil gestanden haben am Nachmittag des 7. Juni 97. Warum? Wie kam man darauf? Weil also durch Zeugenbefragungen und dann auch durch Absuche dort in dem Bereich, die bestimmte Gegenstände, also eine zertretene Brille und weitere Gegenstände des Ehepaars gefunden wurden. Spuren wurden sicherlich auch gesichert, also Reifenspuren, und eben die Zeugen, die dort 400-500 Meter weit von dem Wohnmobil, das Wohnmobil auch entdeckt hatten, haben es wiedererkannt bei der Lichtbildvorlage, dieses Wohnmobil, und es war ganz klar, da ist der Tatort.
Die Patronenhülsen hat man dort auch gefunden, ne?
Die Patronenhülsen hat man dort auch gefunden, und auch so eine Einstiegshilfe ins Wohnmobil, das allerdings nicht dort direkt am Tatort, sondern weiter im Wald drin unter einem Baum, unter einem vermoderten Baum. Also, der Tatort ist nun klar.
Die Tat hat sich ungefähr, man kann es rekonstruieren, weil die Nachbarn, AnwohnerInnen haben Schüsse gehört, gegen 18 Uhr ereignet. Gegen 20 Uhr ist wohl der Täter dann in das Wohnmobil gestiegen und ist losgefahren. Mhm. Und dann ist er nach Nürnberg gefahren.
Dann nahm er die Richtung, Richtung Nürnberg.
Ist wieso Nürnberg?
Ja, das kann ich dir nicht sagen, warum Nürnberg. Er wollte einfach weg. Also ich denke, er hat sich eine Richtung ausgesucht, um so weit wie möglich vom Tatort wegzukommen. Der Tank war offenbar voll, aber der Sprit hat eben auch nur bis Nürnberg gereicht. Haben Ermittlungen dann eben auch ergeben, nur noch 3 Liter Diesel im Tank. Er hatte hinten die 2 Leichen drin. Und das Risiko, entdeckt zu werden, wenn er weiterfährt, das wäre viel zu groß. Also auf der Autobahn mit dem Wagen liegen zu bleiben, da kommt dann der ADAC, dann kommt dann die Polizei und schaut dann mal ein bisschen rum. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist viel zu groß. Also auch das Warnlämpchen, also das Reservelämpchen hat schon aufgeleuchtet. Fuhr er dann eben an dem Autobahnkreuz runter und Nürnberg muss ein Zufallsort gewesen sein. Also es hätte genauso gut auch Regensburg sein können oder Augsburg oder sonst irgendwas. Aber an dem Punkt hat er gemerkt, jetzt geht's nicht mehr weiter, hier muss ich runter. Ich brauche einen Platz, es ist spät genug, wo ich dann auch die Spuren zerstören kann.
Jetzt steht er in Nürnberg. Das ist passiert. Die Ermittlungen gingen eine Weile in die falsche Richtung, in eine bestimmte Richtung. Mhm. Das hat sich zerschlagen. Aber jetzt meldet sich ein Taxifahrer.
Ja.
Was sagt denn dieser
Taxifahrer? Nicht nur einer.
Nicht nur einer, genau. Es melden sich sogar 2.
Ja, also die Aufrufe an die Zeugen, die haben gewirkt. Die kamen ja auch über die Medien, auch durch unsere Berichterstattung. Ein Taxifahrer Nummer 1, nennen wir ihn Nummer 1, der hat sich gemeldet und erzählt, der Polizei mitgeteilt, dass er ich glaube, es war etwa um 1.30 Uhr, einen Mann in der Löwenberger Straße, also nicht weit weg von Altenfurt, aufgegriffen hat. Nein, aufgegriffen ist der falsche Begriff. Ein Mann hat ihn sozusagen angehalten, den Taxifahrer, und wollte chauffiert werden. Der stieg hinten ein und was dem Taxifahrer aufgefallen ist, es war sozusagen in den frühen Morgenstunden am 8. Juni, nicht weit weg vom Auffindeort. Das Wohnmobil stand noch in Flammen. Und in dem Moment steigt dieser Mensch, man sagt, der war so zwischen 35 und 40 Jahre alt, steigt dieser Mensch in ein Taxi unweit des Brandortes ein. Und dem Taxifahrer ist aufgefallen, der sehr verschwitzt sah der Mensch aus. Er hat verschwitzte Haare, er hat dreckige Finger gehabt. Fiel ihm alles dann später auch ein im Verlauf der Befragung durch die Polizei. Und er trug eine Krawatte, einen Sakko, ein Hemd.
Genau, also es war eigentlich total wild, weil was ich gelesen habe, er fährt dahin, sieht den, denkt sich, Mann mit Anzug und Krawatte, Businessmensch um 2 Uhr nachts
auf der Straße. Um 2 Uhr nachts, genau. Was will der? Ne?
Was will der? Lässt ihn einsteigen und stellt fest, doch kein Businessmensch, der riecht aber ganz schön streng. Verschwitzt, dreckig, wie du es gerade schon gesagt hast.
Genau, genau. Und Personenbeschreibung konnte er auch abgeben. Also das war ja das eine, aber auch halblange Haare, Prinz-Eisenherz-Frisur, dunkelblond. Also es wurde ein Phantombild dann auch erstellt. Es kam ja dann noch zu einem weiteren Zeugen. Mhm. Also der Taxifahrer fuhr seinen Fahrgast, den stummen Fahrgast, der hat nicht allzu viel erzählt, dann dorthin, wo er hin wollte, nämlich zum Hauptbahnhof Nürnberg. So. Etwas später ließ er den Fahrgast raus. Bezahlt hat er, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wir erinnern uns, das Ehepaar, das Ermordete, hatte unterschiedliche Währungen dabei. Bezahlt hat der Fahrgast mit Franc.
Auch nicht so gewöhnlich, ne?
Das ist ungewöhnlich, und das war auch das erste Mal, dass der Taxifahrer mit Franc bezahlt wurde. Aber er hat es angenommen, er hat sich den Wechselkurs geben lassen und hat das Geld entgegengenommen, das Französische. So, jetzt geht der Fahrgast ein Stück rein in Richtung Hauptbahnhof, kommt dann wieder zurück und fragt, ob er denn noch ein bisschen mehr Franc umtauschen kann in Mark. Auch das lässt der Taxifahrer zu, gibt dem über den Wechselkurs dann das entsprechende Geld in Mark.
30 Mark waren es, glaube ich. Ne? Mhm.
Die spielen später auch noch eine Rolle. Jedenfalls geht dann der Fahrgast in den Hauptbahnhof und damit verliert sich vorerst mal die Spur zu diesem stummen Fahrgast und wird aber später wieder aufgenommen.
Und zwar nicht so viel später, ne?
Nein. Der Fahrgast, das hat man rekonstruiert, ist dann quer durch den Hauptbahnhof gegangen und am anderen Ausgang wieder raus. Möglicherweise hat er geguckt, ob irgendwelche Züge gehen, wann die Züge gehen. Vielleicht, also zu dem Zeitpunkt sind keine Züge gefahren.
Und es muss ja nachts um 2:30 gewesen sein.
Da fährt kaum ein Zug mehr, also außer Güterzüge. Jedenfalls hat er irgendein Ziel im Kopf gehabt. Also Züge fuhren nicht. Er ging wieder zum Taxistand. Und diesmal nahm der Taxifahrer 2 diesen seltsamen, merkwürdigen Fahrgast auf. Und der Taxifahrer 2 wurde gefragt, ob er denn bereit wäre, auch eine weitere Strecke zu fahren. Und sagte, klar, warum nicht? Und hat aber zunächst mal kein konkretes Ziel angegeben, sondern mal Richtung München. Und der saß da auch auf der Rückbank, der Fahrgast, und hat nichts erzählt, nichts gesagt, so. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, dann, ich glaube, Richtung Chiemgau soll es gehen. Also immer so zwischendurch, ja, vielleicht an den Bahnhof München, hat der Fahrgast gesagt. Dann aber hat er seine Meinung wieder geändert und dann doch bitte Richtung Chiemgau. Jetzt kannte sich der Taxifahrer aber nicht im Chiemgau aus. Damals, muss man sagen, gab es noch keine Navigationsgeräte in den Fahrzeugen. Also hielt der Taxifahrer an der Raststelle Holledau an, ist auf der A9 in Fahrtrichtung München und besorgte sich eine Karte, um da einfach ein bisschen Klarheit zu finden, wo denn der Fahrgast da hin will. Also er stellte sein Taxi ab, stieg aus, kaufte die Karte und jetzt gab es dort und gibt es auch heute noch Videokameras, die die Bewegungen da alle aufzeichnen. Und tatsächlich auch in den späteren Ermittlungen und bei der Sichtung des Filmmaterials sieht man, dass da jemand drin sitzt, im Fahrzeug hinten auf der Rückbank. Aber da war eine Säule davor, eine Säule versperrte die Sicht.
Was für ein Unglück. Wenige Meter, wenige Sekunden, hätte einfach ein bisschen vor, ein bisschen
ein
zurück.
Ein kleines Stückchen, ein paar Zentimeter nach vorne, ein kleines Stück zurück. Dann hätte man den Fahrgast voll im Bild gehabt und man wüsste vielleicht auch mittlerweile, wer der Täter ist. Mhm. Aber dem war nicht so. Die Säule war dazwischen. Der Taxifahrer stieg ein mit der Karte und nun nahm er Kurs auf Richtung Chiemgau, Richtung Traunstein, Marquardtstein. Der Name ist genannt worden, der Name dieses Ortes. Und auch da sind gerade jetzt die Cold Case Ermittler. Der Herr Stefan Stampfel von der Kripo in Traunstein ist da momentan dran an diesem Fall, stutzig geworden, denn Marquardtstein kam aus dem Mund des Verdächtigen, sage ich jetzt mal, dieses seltsamen Fahrgastes. Und in Marquardtstein hat dieses Ehepaar eben am Tag zuvor noch gegessen. Und es war der Ort, an dem auch das letzte Mal nach Hause telefoniert wurde. Hat möglicherweise jemand sich dort als Reisebegleiter aufgespielt? Hat der Täter, der spätere, die beiden wohin gelotst an einen sonnigen Platz? All das sind Fragen, die unbeantwortet bleiben, aber dass dieser Fahrgast den Namen Marquardtstein erwähnt, ist schon sehr, sehr suspekt. Also es ging in diese Richtung. Und irgendwann musste der Taxifahrer auch drehen, weil sich der Fahrgast wieder anders entschieden hat, wieder einen ganz anderen, oder nicht ganz anderen, aber eine andere Richtung angegeben hat. Und irgendwann ging es dann durch Traunstein durch. Die Bundesstraße, B304 entlang. Und ja, dann sagt der Fahrgast plötzlich, da an diesem Bushäusel, der Begriff Bushäusel, den hat sich der Taxifahrer sehr gut gemerkt, weil an den wenigen Worten, die er gesprochen hat, hat er herauslesen wollen oder herausgelesen, dass es sich möglicherweise um einen Österreicher oder Bayern handelte, denn einen entsprechenden Akzent hatte er dabei, also Bushäusel. Da hat er den in der Dunkelheit dann auch früh um 5 Uhr etwa rausgelassen, diesen Fahrgast. Und dieses Bushäusel war nicht allzu weit weg von unserem Tatort, wenige 100 Meter. Jedenfalls im Rückspiegel hat der Taxifahrer dann noch seinen Fahrgast beobachtet, der verschwand dann in der Dunkelheit in Richtung Wald.
Man könnte also annehmen, dass der Täter, das ist der Täter, also der Verdächtige, wir nennen ihn ja Verdächtigen, man könnte also annehmen, dass er der Täter ist, die Tat begangen hat, das Wohnmobil nach Nürnberg gefahren hat und dann zurückgegangen ist, weil es da sein Wohnort ist, weil er da hingehört, weil er da sein muss.
Möglicherweise, ja.
Was ja auch die Frage aufwirft, ich habe es in einem anderen Artikel gelesen, etwa 500 Mark hat die Fahrt gekostet. Stabile Summe, sage ich jetzt mal.
Diesmal hat er übrigens in Schilling bezahlt.
Ah ja, in Schilling, genau. Auch nochmal mit so einer Währung, die die Opfer dabei hatten.
Genau.
Er hätte ja auch wenige Stunden warten können und mit dem Zug fahren. Warum hat das so wahnsinnig eilig gehabt, zurückzukommen? Musste er irgendwo hin?
Da vermuten die Ermittler, dass es weniger darum geht, dass er irgendwo hin musste, als vielmehr, dass er im Schutz der Dunkelheit noch weitere Gegenstände, die dort am Tatort zurückgeblieben sind, entfernt. Bei Tageslicht wäre es zu auffällig. Also so hat er hat auch den Taxifahrer immer wieder nach der Uhrzeit gefragt. Möglicherweise wollte er eher noch vor Tagesanbruch eben gucken, belastendes Material dort zu entfernen. Die Ermittler gehen auch davon aus, dass diese Tritthilfe, also diese Einstiegshilfe fürs Wohnmobil, dass die auch erst im Nachgang weiter in den Wald reingetragen wurde, um sie davon im Tatort irgendwie wegzuschaffen. Wie kommen die da drauf? Diese Tritthilfe war verbeult und es waren Reifenspuren drauf. Also da ist ein Fahrzeug womöglich oder ziemlich sicher das Wohnmobil da drüber gefahren. Der Täter hat unter Umständen womöglich vergessen, diese Einstiegshilfe mitzunehmen oder vorher zu entfernen und fuhr dann am Tattag, eben am 7. Juni um 20.15 Uhr, als er von dem vom Tatort in Litzelweilchen wegfuhr, dann über diese Tritthilfe drüber. Denn nur so wird da ein Schuh draus, ja. Also es muss jemand da dort gewesen sein, also zum zweiten Mal an diesem Ort, um diese Einstiegshilfe dann wegzuschaffen.
Klingt logisch.
Das klingt logisch, ja.
Das klingt aber alles so, das sage ich jetzt nicht despektierlich. Aber ich habe ja ein bisschen Bewunderung für diesen Täter, weil alles, was man so hört, wenn man das so rekonstruiert, hat er sich ja saublöd angestellt. Wirklich kein Profi. Unterwegs Reisepässe weggeworfen, Brillenetuis mitgenommen und weggeworfen, den Geldbeutel mit Kohle drin irgendwo hingeschmissen. Also ein Profi war das nicht. Und bis heute unentdeckt zu bleiben, das ist schon großes Glück. Eigenleistung vielleicht nicht, sondern großes Glück.
Und dennoch eine Tat mit so einer ungeheuerlichen Brutalität. Die Ermittler haben auch Spuren gefunden, auch DNA-Spuren im Wohnmobil, die dort auch gespeichert sind. Und sie gehen davon aus, dass da auch die Täterspur mit dabei ist, eine Täter-DNA. Auch diese DNAs wurden abgeglichen und keine Treffer, also europaweit keine Treffer. Und das interessant ist, dass die Polizei sagt auf der einen Seite, jemand, der so mit so einer Brutalität vorgeht, ist kein Täter, der das zum ersten Mal macht. Ja. Auf der anderen Seite ist er so wirr und ist das Verhalten von ihm sowas von unerklärlich, dass man durchaus doch darauf kommen könnte, dass er diese Tat zum ersten Mal begangen hat. Also die Fallanalytiker, die ja auch herangezogen wurden, hatten da auch große Probleme, da ein Täterprofil zu kreieren, also herauszubilden. Das war etwas, eine große Herausforderung aufgrund dieser unlogischen Verhaltensweisen.
Das bringt mich allerdings doch noch zu einer Frage, und zwar der Frage, ist, der Fall ist ja, wir haben es ja gerade besprochen, auch schon bis heute ungelöst. Es gibt eigentlich keine, man hat eine Ahnung, wer der Täter ist, man kriegt ihn aber nicht zu fassen. Jetzt haben wir trotzdem heute ganz andere Möglichkeiten als 1997. Es wird noch ermittelt in dem Fall. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Fall noch gelöst wird? Oder gibt es noch eine Chance, dass dieser Fall gelöst wird?
Also ich kann nichts, keine Wahrscheinlichkeiten sagen. Ich kann nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so und so groß. Aber es gibt durchaus noch Methoden aufgrund der neuen Ermittlungsmethoden, auch technischen Ermittlungsmethoden, da dem Menschen auf die Spur zu kommen. Ich sage jetzt nur Gesichtserkennungsprogramme. Ja, es gibt die Akten umfassen mittlerweile 140 Leitsordner. Das hat mir damals im Interview der Herr Stampfel, also der Stefan Stampfel, der jetzt noch an dem Fall ermittelt.
Der Traunsteiner.
Der Traunsteiner Ermittler, der hat mir damals gesagt, es sind insgesamt 140 Leitsordner voll Akten. Und darin befinden sich auch viele Bilder, unter anderem auch Bilder, auf denen Verdächtige drauf sind. Der geht da nicht näher drauf ein, weil es geht natürlich auch immer darum, Täterwissen nicht preiszugeben in der Öffentlichkeit. Aber er hat mir schon zu verstehen gegeben, dass Bilder da sind und über so ein Gesichtserkennungsprogramm man unter Umständen auf jemanden stoßen könnte, der verdächtig ist und ihn identifizieren kann in Zukunft. Auch die DNA, darf man nicht vergessen, ist ja auch noch mit dabei. Und was die Ermittler jetzt momentan auch machen, ist, wir sprechen jetzt von Leitsordnern, 140 Leitsordner.
Das ist ordentlich, ja.
Wenn du da was suchen möchtest als Ermittler, dann musst du erstmal, welchen Ordner nehme ich denn jetzt? Dann muss ich jetzt den 3., 4., den 25., den 87. nehmen. Unheimlich schwer da zu recherchieren. Also man braucht wahrscheinlich, wenn ich einen Anhaltspunkt habe und ich suche nach etwas in einer Akte, brauche ich wahrscheinlich eine Woche oder länger, bis ich da mal was finde. So, was machen die Ermittler seit einiger Zeit, ich glaube schon seit einigen Jahren? Diese kompletten Akten werden digitalisiert, sodass man also relativ schnell auf mit einem Suchbegriff künftig auf etwas stoßen kann innerhalb der Akten, wenn man da einen bestimmten Ansatz hat und auch noch was ersucht. Also die Digitalisierung könnte auch noch ein Vorteil sein und auch dazu führen, diesen Fall noch mal irgendwann mal zu lösen.
Was mir bei dem Fall noch aufgefallen ist, bei der Recherche, das ist mir bei den letzten Fällen, die wir gemacht haben, gemeinsam schon öfter untergekommen, weil ich in letzter Zeit öfter gefragt worden bin, True Crime, warum macht man das? Ist das mehr als Sensationslust? Und ich sag ja, weil ich finde, man lernt in den Fällen auch immer viel dabei. Und in dem Fall lernt man wieder was, was man auch in unserem vergangenen Fall gelernt hat. Es gab AnwohnerInnen, die haben den Schuss gehört, die haben danach einen Schrei gehört und haben sich gedacht, wird schon nicht sein. Wir hatten es in unserem letzten Fall so, bei dem Vater, der seine ganze Familie umgebracht hat. NachbarInnen haben was gehört, Leute wussten was. Ich finde, es ist wieder so ein Fall, wo man sagen kann, Mensch, Leute, geht mal mit offenen Augen durch die Gegend, schaut mal, was euch um euch rum passiert, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, wenn ihr einen Schrei hört, wenn ihr das Gefühl habt, jemand braucht Hilfe, guckt doch mal, schaut doch mal, guckt, ob wirklich jemand Hilfe braucht.
Ja, das war gerade in dem Fall auch eine Katastrophe für die Ermittler, weil es gab wirklich einige Zeugen, die, wie du schon sagst, Schüsse gehört haben und auch recht üble Schreie. Und ich weiß nicht, was da in manchen Köpfen dann passiert. Die Aussage war die, dass dort in dem Bereich ja immer wieder Jäger unterwegs sind, dann auch schießen und die Tiere auch Laute von sich geben, die getroffenen Tiere. In dem Fall hat man sich das so auch im Kopf zurechtgebogen. Aber es gibt auch Zeugen, die hat es dann schon auch noch länger beschäftigt. Eine Frau, die ging zu ihrem Mann, hast du das nicht gehört? Und dann der Schrei, ja. Also dass dann zum Telefonhörer mal gegriffen, man muss ja da nicht hingehen, ja, man muss ja da nicht sich selbst in Gefahr bringen, aber zum Telefonhörer greifen und die Polizei anrufen und zumindest mal mitteilen, dass hier was Außergewöhnliches oder was ganz Ungewöhnliches passiert, gerade in dieser Idylle, das ist ja ein sehr wunderschöner Fleck eigentlich, sehr malerisch, diesen Schritt muss man gehen, das, den muss man wirklich gehen, denn der Täter, der hat sage und schreibe gut 2 Stunden dort noch verharrt, hat dort noch Spuren beseitigt, hat dort sich umgezogen, vielleicht weiß der Kuckuck was, 2 Stunden gebraucht und ist dann weggefahren. Also innerhalb der 2 Stunden, auch wenn es sich um irgendeinen Landstrich handelt und die Polizei nicht sofort da sein kann, aber die hätten locker gereicht, um dort mal vorbeizugucken.
Und dann hätten die Töchter jetzt Gewissheit und wüssten, wer ihre Eltern auf dem Gewissen hat.
Und so ist es halt, dass die Töchter Jahr für Jahr dorthin pilgern und vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch in gewissen Abständen an den Tatort und dort auch einen Kranz hinlegen in Gedenken an ihre Eltern.
Lieber Alexander, danke, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast.
Sehr gerne, ja.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns immer über eine positive Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.